Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und gemeinsam Gedanken über Gott, über sein Wort, über die Bestimmung des Menschen zu denken. Ich möchte euch heute einfach mit ein paar Überlegungen konfrontieren zum Thema, was Gott mit uns vorhatte, wie das jetzt ist, was er jetzt vorhat und was er am Ende vorhat. Und der Titel, den ich für diese Predigt gewählt habe, am Ende trotzdem, soll euch schon zeigen, dass dieses trotzdem eine Sache ist, mit der wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Mein Eingangstext findet sich im Römerbrief. Römerbrief Kapitel 1 und ich lese dort die Verse 18 bis 21. Römer Kapitel 1, 18 bis 21. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Es ist eine der Argumentationen des Apostels Paulus, die einfach zum Gegenstand haben, dass Gott tatsächlich existiert und dass die Menschen, wenn sie denn achteten auf ihre Umwelt, dies auch verstehen könnten und wahrnehmen könnten. Und er sagt, dass tatsächlich, weil die Menschen das nicht wahrnehmen, sie einmal mit dem Zorn Gottes konfrontiert werden. Das ist sehr radikal und das hört man nicht gar so gern, aber es ist das, was der Text aussagt. Gott, der Schöpfer der Welt, wenn tatsächlich Gott der Schöpfer der Welt ist, dann hat das ja Implikationen. Da geht's ja dann um etwas. Wenn Gott der Schöpfer der Welt ist, ja dann. Dann bin ich vielleicht tatsächlich diesem Gott, der mich geschaffen hat, verantwortlich. Ja, dann geht es doch vielleicht tatsächlich darum, was Gott will und nicht darum, worüber wir uns einig sind. Ja, wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist, ja, dann geht es vielleicht tatsächlich um die Wahrheitsfrage. Was ist wahr und was ist es nicht? Und wenn tatsächlich Gott der Schöpfer der Welt ist und wir ihn nicht anerkennen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Die Schöpfung wird in der Bibel eigentlich sehr kurz geschildert. Stellvertretend für den Schöpfungsbericht lese ich nur die ersten Worte hier. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ihr wisst, wo das steht. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, es war finster auf der Tiefe, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Die Schilderung geht so weiter, Tag für Tag, bis eben die 7 Tage um sind. Die Schilderung der Schöpfung der Welt ist keine Schilderung des Davor. Wenn wir also sagen, Gott hat diese Welt geschaffen, dann gehen wir davon aus, dass diese Erde ein junger Planet ist, dass dieses Sonnensystem nicht sehr alt ist und so weiter. Wenn wir das vergleichen mit dem Weltall, das offensichtlich vor uns existiert hat, dann müssen wir sagen, die Bibel spricht nicht über dieses davor. Und für so Bücherwissler, wie wir sind, ist das ein großes Problem. Nicht? Wir wollen das alles wissen. Wir wollen draufkommen. Am Anfang hier in 1. Mose 1 ist nicht derselbe am Anfang wie in Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das Wort war bei Gott. Alles ist durch dasselbe gemacht, Schöpfer. Nichts gibt es, was nicht durch das Wort gemacht ist. Also, dieser Anfang, von dem Johannes redet, ist davor, vor Genesis 1. Unser Anfang wird dort liebevoll geschildert. Es wird klar gemacht, ja, Gott hat diese Welt geschaffen und du sollst jetzt verstehen, ungefähr wie das gegangen ist. Es ist keine naturwissenschaftliche Schilderung. Es ist eine Schilderung, dass wir begreifen, Gott hat das, was uns umgibt, zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Auch uns hat er zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Das ist so. Aber sobald es aus unserem System hinausgeht, wird der Schöpfungsbericht höchst ungenau. Zum Beispiel Genesis 1, Vers 16, da geht es über unsere Schöpfung hinaus. Da sagt er, Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiert, die Sonne, ein kleines Licht, das die Nacht regiert, den Mond, das ist der Erdtrabant. Und dann sagt er, dazu auch Sterne. Dazu auch Sterne ist ein höchst inadäquater Bericht für das, was wir da draußen im Weltall sehen. Dazu auch Sterne. Es ist nun nicht so, also das muss man schon sagen, dass gläubige Christen meinen, dass der liebe Gott das ganze Universum am vierten Tag erschaffen hätte. Das glauben wir nicht. Ja. Aber diese Bemerkung der Sterne ist doch so lapidar, so nebenbei, ja dazu auch die Sterne. Es ist im Hebräischen so, dass dazu auch Sterne eigentlich noch stärker übersetzt ist. Ve'et ha-kochavim. Und auch die Sterne. So als wollte der Mose hier in seinem Bericht sagen, die Sterne, die sind auch alle von Gott erschaffen. Was meint er damit? Naja, bei den Ägyptern, wo sie gerade waren, die Israeliten, als Mose das schrieb, da waren die Sterne Götter. Und der Schöpfungsbericht sagt, die Ägypter mögen sie Götter nennen, aber eigentlich hat Gott sie geschaffen. Er erwähnt das so im Schöpfungsbericht. Er schuf auch die Sterne, nicht zum Zeitpunkt, als er die Erde schuf. Das ist nicht gemeint. Sobald es aus unserem System hinausgeht, gibt es also nur mehr Ungenauigkeit. So, jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Wunderbar. Dieses Bild, das ihr jetzt seht, ist ein röntgenelektronisches Bild. Es kommt von einem Teleskop, das E-Rosita genannt wird. Das könnt ihr im Internet alles finden. Ist überhaupt kein Problem. Und das macht solche Bilder. 2019 wurde es hinausgeschossen ins Weltall. Und das sind die neuesten Bilder, die wir haben. Hier ein Gesamtscan von 128 Tagen, wie das aufgenommen wurde. Die Farben sind eine Landkarte. Je intensiver die Röntgenstrahlung ist, desto heller sind die Farben. Und je schwächer sie ist, desto dunkler sind sie. Das ist etwas, was man mit dem freien Auge nicht sehen kann. Aber was wissen wir nun seit 4 Jahren? Ich probiere es nochmal. Ja. Also, ich habe es vorgestellt, das Röntgenteleskop. Wir wissen, dass es eine deutsch-russische Kooperation war bis zum Jahr 2022. Warum das dann aufgehört hat, muss ich hier nicht erklären. 128 Tage lang wurde der ganze Himmel erforscht. Über 12.000 Galaxienhaufen wurden entdeckt. Davon über 8.400 zum ersten Mal. Was ist ein Galaxienhaufen? Wir leben in einer Galaxie mit unserem Sonnensystem. Unsere Galaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. In unserer Galaxie sind Milliarden Sterne. Milliarden Sterne. Galaxienhaufen sind Häufungen von solchen Galaxien. Und zwar von Tausenden von Galaxien. Habt ihr das noch? Könnt ihr noch mit? Also ich komme vor wie der kleine Bub, der die Siebenerreihe erlernt. Irgendwann steigt man aus. Beim Buben gibt es Hoffnung, denn irgendwann wird er die Siebenerreihe kennen. Ob wir das jemals verstehen, das ist schwierig, nicht? Galaxienhaufen sind Häufungen von Tausenden von Galaxien, die Milliarden Sterne enthalten. Das ist unvorstellbar. Und eben diese Zahl, man kann die ja auch nicht begreifen. Man kann das nicht begreifen. So, von solchen Dingen reden wir, wenn wir sagen, Gott hat die Welt gemacht, Gott hat das Universum gemacht. Von solchen Dingen reden wir. Habt ihr schon mal gehört, dass Forscher, Astrophysiker sagen, dass wir nur 29% der Materie im Universum sehen? 71% der Materie sind sogenannte dunkle Energie, die man, hört, sich nicht erklären kann, die das Weltall aber am Kollabieren hindert und es weiter auseinandertreibt. Es gibt also eine Kraft, sagen die Astrophysiker, sie nennen das dunkle Energie, die dafür verantwortlich ist, dass das Weltall sich ausdehnt. Wenn die nicht wäre, würde alles zusammenfallen. Übrigens, solche Texte findet auch bei Hiob oder bei Psalmen, wo drin steht, dass Gott der ist, der verantwortlich ist, dass die Sterne sozusagen auseinandergehen oder dass sie eben nicht auseinandergehen und zusammengehalten werden. Die Bibel weiß solche Dinge. Dunkle Energie, die man sich nicht erklären kann. Was würden wir als Bibelgläubige dazu sagen? Für mich ist das keine dunkle Energie. Für mich ist das das Wirken Gottes. Gott ist, der das Weltall am Gehen hält. Oder wie Paulus sagt, in Christus wird das Weltall zusammengehalten. In seinen Briefen. Es gibt Megastrukturen von Galaxien, die mehrere Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Auch diese Zahl ist einfach irre. Ich frage mich ja, wie sie auf solche Zahlen überhaupt kommen. Ich bin kein Astrophysiker. Ich schaue halt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob dann am Ende das auch wirklich alles stimmt. Aber die Gigantomanie des Ganzen ist uns klar. So ist das. Ist das ein Hinweis, Vöat Kochavim, ist das ein Hinweis auf das davor? Und ist es so, dass es immer noch ein weiteres davor gibt? Sagt die Bibel nicht, Gott existiert von Ewigkeit her und wir denken uns, er hat eine Ewigkeit lang nichts gemacht und vor ein paar Jahrtausenden schafft er plötzlich die Erde. Ist das eure Vorstellung? Wird nicht zutreffen, glaube ich. Wird nicht zutreffen. Nochmal zurück zum Römerbrief. Wenn im Römer Paulus sagt, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten, dann sagt er damit, das Problem ist nicht die Wahrheit, das Problem ist auch nicht der Inhalt, das Problem ist die Ungerechtigkeit der Menschen, Adikia, die Ungerechtigkeit. Das ist das Grundproblem. Es geht hier nicht um einen Beweis im strengeren Sinne. Denn das ist das, was gesagt wird. Gott, nee, das ist nicht Gott. Das sind Kräfte im Universum. 71% dunkle Energie, Kräfte. Es ist die Haltung, die ein gewisser Herr Gagarin schon vor Jahrzehnten einmal öffentlich, sehr öffentlichkeitswirksam damals, weil er Kommunist war und aus der Sowjetunion, gesagt hat, als er in die Erdumlaufbahn eingetreten ist. Er hat gesagt, ja, den lieben Gott kann ich hier draußen nicht entdecken. Den lieben Gott kann ich nicht entdecken. Ich würde zum Herrn Gagarin sagen, wenn er noch lebte, lieber Bruder, schau doch mal genau hin. Schau nicht so oberflächlich. Du kannst Gott nicht entdecken. Die Ungerechtigkeit. Aus charakterlichem Unvermögen wollen die Menschen die Wahrheit nicht sehen, die sich vor ihren Augen auftut. Du siehst das Universum und trotzdem du das erkennst, kann das die Adikia, die Ungerechtigkeit, nicht besiegen. Was ist denn da los? Man müsste doch sagen, bei so viel Evidenz, je mehr jemand weiß, desto leichter muss es ihm doch fallen, zu verstehen, dass Gott existiert. Und tatsächlich, bei einigen Menschen ist das so. Einige Menschen sind da ganz oben in der Forschung und für die ist das überhaupt kein Zweifel. Natürlich existiert Gott. Je mehr wir forschen, je mehr wir kennenlernen, und das ist nicht nur in der Astrophysik, das ist auch in der Chemie, das ist auch in der Biologie. Je mehr wir verstehen von der Natur und dieser Welt, desto mehr wird klar in der Medizin, das ist nicht von allein entstanden. Dahinter muss ein Plan stehen, es ist nicht erklärbar anders. Ja, für etliche ist das so, aber für viele auch nicht. Die sagen, man kann das nicht beweisen. Das Grundproblem ist eben diese Ungerechtigkeit, die den Beweis verlangt. Aber das war schon zur Zeit Jesu so. Wisst ihr, dass Jesus Tote auferweckt hat? Jesus hat Tote auferweckt vor den Augen von vielen Zeugen. Und am Ende, damit die Pharisäer auch wirklich selber sehen, hat er sogar den Lazarus aus dem Grab geholt, der schon 4 Tage tot war. Und gleichzeitig hat er geweint. Die Pharisäer, die zugeschaut haben, sagen, schaut, der muss ihn sehr geliebt haben. Und sie sagen noch dazu, hätte er nicht früher kommen können und ihn heilen, bevor er stirbt? So haben sie geredet. Und als sie dann sehen mussten, dass Jesus tatsächlich den Stein wegräumen lässt und dass er ihn aus dem Grab holt, ja dann waren sie platt. Wurden sie gläubig? Im nächsten Kapitel, Johannes Kapitel 12, in den Versen 10 und 11 wird geschildert, bei der Salbung Jesu in Bethanien, dass die Pharisäer überlegen, auch Lazarus nochmal zu töten, weil um Lazarus willen viele Menschen zu Jesus kommen und an ihn glauben. Das heißt, ich habe hier den Fürst des Lebens, der den Tod besiegt. Und das heilen wir dadurch, dass wir einfach die, er auferstehen lässt, nochmal umbringen, damit ist das Problem gelöst. Das ist natürlich schon jenseits der Debilitätsgrenze. Darf ich das so sagen? Wenn man glaubt, man kann den Fürst des Lebens dadurch bezwingen, dass man ihn umbringt, das ist debil. Ja, was soll man tun? Wenn sie das nicht anerkennen, und Jesus sagt ihnen das in einem Gleichnis, indem er sogar den Namen seines Freundes verwendet. Es gibt ja kein einziges Gleichnis Jesu, in dem eine Person einen Namen erhält, außer einem. Das ist das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser. Und der heißt nicht zufällig Lazarus, meine Freunde. Er heißt Lazarus, weil Jesus den Lazarus von den Toten auferwecken wird. Und was sagt dieser Lazarus? Ja, der sagt nicht viel. Der reiche Prasser sagt zu ihm, steh doch auf und geh zu meinen Brüdern, warne sie, dass sie auch nicht kommen an den Ort dieser Qual. So geht das Gleichnis. Und was sagt Lazarus? Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie denen nicht glauben, glauben sie auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Wunder können unterstützend wirken bei den Leuten, die grundsätzlich glauben wollen. Wer aber nicht glauben will, da hilft auch kein Wunder. Und das ist das, was wir hier erleben. Lazarus nochmal umbringen. Beweise sind vollkommen sinnlos, wenn jemand nicht will. Das ist mein Punkt heute. Du willst einen Beweis? Ja, manche sagen, ja, wenn ich einen Beweis hätte, dann könnte ich glauben. Hättest du einen Beweis, müsstest du nicht glauben. Hättest du einen Beweis, müsstest du akzeptieren, nicht glauben. Was wäre ein Beweis für den, der nicht will? Das wäre die Hölle. Stellt euch vor, der muss Gott akzeptieren, wie er ist, und er will das aber eigentlich nicht. Also ein Beweis wäre die Hölle. Findet ihr das nicht gnädig, dass der liebe Gott sich nicht beweisen lässt? Obwohl es viele Menschen versucht haben. Römer 1, 19 und 20 nochmal. Was man von Gott weiß, das ist ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, wenn man es wahrnimmt an den Werken, an der Schöpfung der Welt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja, das ist freilich wahr. Allerdings ist das kein Beweis. Weil diese Überlegung induktionsbehaftet ist. Das ist jetzt ein Fachausdruck aus der Logik und das bedeutet so viel wie, es könnte immer noch eine andere Möglichkeit geben. Naja, auf dem Papier, streng deduktiv. Nur, wenn ich einen Beweis bringen wollte, dann müsste ich ja größer sein als das, was ich beweisen will. Sonst kann ich nämlich keine Ableitung von einem Allgemeinsatz auf einen Einzelfall treffen. Das ist mein Problem. Das sind Beweise, wo ihr Allgemeinsätze habt und dann auf den Einzelfall schließen könnt. Alle Menschen sind sterblich. Widerspruch? Nein. Wenn alle Menschen sterblich sind, dann ist Heinz Scheidinger auch sterblich. Widerspruch? Nein. Das ist ein Schluss vom Allgemeinen aufs Einzelne. Der ist deduktiv, hammerhart. Wie willst denn du einen Schluss vorbereiten, bei dem am Ende rauskommt, darum existiert Gott als Einzelfall? Was musst du da in dein Argument einbauen, was alles viel, viel größer ist und viel allgemeiner als die Existenz Gottes, dass du daraus die Existenz Gottes deduktiv ableiten kannst? Das geht ja gar nicht. Und der Teufel weiß das. Und darum macht er die Leute fertig, indem er sagt, wo ist der Beweis? Der Gläubige, der lächelt und sagt, was willst du für einen Beweis? Schau an seine Werke. Und der Gläubige lebt mit der Induktion. Warum? Weil er gläubig ist. Das ist die größte Waffe überhaupt. Aber wenn einer nicht will, dann redet er sich auf die Induktion raus und sagt, wo ist der Beweis? Und der Teufel freut sich, weil er weiß, der Beweis, den gibt's nicht. Den kriegt er im ewigen Feuer, den Beweis. Was ist das für ein Unsinn? Das ist eine teuflische Logik. Ich denke, dass es so ist. Im Fall der Schöpfung Beweise zu verlangen, ist eigentlich eine Gotteslästerung. Satan will uns klar machen, dass wir ohne Beweise keine Garantie haben, trotz aller Schöpfung, die wir beobachten können. Damit ist die Forderung nach einem Beweis die Manifestation des Unglaubens, weil, wie wir gesehen haben, ja auch der Beweis den Unglauben nicht wegnehmen kann. Der einzige Weg, Gott zu erkennen und zu beginnen, ihn zu verstehen, ist, dass wir an ihn glauben. Du hast keine andere Möglichkeit. Das haben die Leute auch immer wiederum verstanden. Ich zitiere hier einen Mann aus dem Mittelalter. Wir haben zwei berühmte Leute aus dem Mittelalter. Der eine heißt Thomas von Aquin, ist euch vielleicht bekannt. Er ist sehr stark bekannt geworden durch seine Gottesbeweise, die natürlich allesamt, wenn man genau hinschaut, keine Beweise sind. Aber er hat sich da versucht, nach aristotelischem Muster. Anselm von Canterbury macht das nicht so. Anselm sagt, ich versuche nicht, Herr, deine Tiefe zu durchdringen, denn auf keine Weise stelle ich ihr, der Tiefe, meinen Verstand gleich, aber mich verlangt, deine Wahrheit einigermaßen zu verstehen, die mein Herz glaubt und liebt. Und er sagt, ich suche ja nicht zu verstehen, um zu glauben, aber ich glaube und deshalb möchte ich auch verstehen. Wenn ich nicht glaube, werde ich niemals etwas verstehen. Und da sage ich Amen, Anselm. Wir treffen uns einmal vor dem Thron, das ist ganz klar. Denn er hat diese demütige Einstellung, die Gott alles zubilligt. Diese Spannung kann nicht aufgelöst werden. Wir alle, Junge, Alte, Mittelalter, wir müssen uns entscheiden. Und wir haben keinen Beweis. Gott sei es gedankt, getrommelt und gepfiffen. Wunderbar. Es kommt darauf an, wie wir denken wollen. Offenbarung 14, Vers 6. Ihr kennt das. Offenbarung 14, 6 und 7. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Heiden, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Das heißt, der Schöpfer wird Gericht halten. Das ist, was wir den Leuten sagen sollen. Der Schöpfer wird Gericht halten. Ist diese Botschaft jemals so out of place gewesen wie 2021, 23, 24, 26, 30? Gott gibt uns keinen Beweis und er richtet trotzdem. Ja, wie gehen wir als Logiker damit um? Sagen wir, das ist unfair. Ist dies das trotzdem aus dem Titel der Predigt? Nein, es könnte zwar sein, es würde Sinn machen, Exegeten in 1000 Jahren, wenn sie dann die Predigtunterlage finden, könnten das vielleicht sogar so herausrechnen. Ja, der Heinz Scheidinger damals, der hat gemeint, dieses trotzdem, das er da im Titel hat, das bedeutet, Gott richtet uns trotzdem am Ende. Nee, das meine ich nicht. Das ist nicht der Punkt. Es ist was anderes. Die Frage, die uns umtreiben sollte, ist nämlich eine ganz andere, eine nicht kognitive Wissensfrage, die unsere Neugier befriedigt, sondern eine Frage nach unserer Haltung, nach der Grundeinstellung. Wozu hat Gott, der alle diese Dinge schaffen kann, uns Menschen geschaffen? Was war sein Ziel mit uns? Das ist die Frage, die müssen wir uns stellen. Im Schöpfungsbericht wird Folgendes gesagt. Ich schlage das auf, Genesis 1, Vers 26. Da geht es um die Erschaffung des Menschen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, sagt Gott. Die herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie, einen Mann und eine Frau. Schuf sie, einen Mann und eine Frau. Ein Bild, das uns gleich sei. Um seine Schöpfung, wie der Text sagt, zu regieren und zu bewahren. So steht es hier. So steht es nochmal in Kapitel 2, Vers 15 auch. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Also von Anfang an, der Mensch, die Schöpfung, bebauen, bewahren, herrschen über alles, zum Wohl aller, so ist das gemeint, nicht knechten, zum Wohl aller. Das ist das Ziel gewesen. Und wie steht das am Ende? Kennt ihr noch das Gleichnis von dem Pfund aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 19? Da gibt er ihnen die Pfunde aus und dann müssen sie damit handeln. Und der Erste kriegt von seinem Pfund 10 Pfunde, der Zweite kriegt 5 Pfunde und so weiter. Kennt ihr das Gleichnis? Was sagt Jesus dann? Lukas 19, die Verse 17 bis 19. Du bist fromm, du bist treu. Du sollst Macht haben über 10 Städte. Ist euch das schon mal aufgefallen? Zum anderen sagt er, du sollst Macht haben über 5 Städte. Also regieren, herrschen am Anfang und am Schluss, wenn alles vorbei ist, in der Ewigkeit, Macht haben. Hört ihr das? Wäre das Gottes ursprünglicher Plan gewesen? Aber was ist das für eine Macht? Wie sagt Jesus, was sagt er vom Größten? Wer hat die meiste Macht? Das wisst ihr. Wer hat die meiste Macht? Was sagt Jesus? Der, der am meisten dient. Und das ist auch so. Da könnt ihr jede Familie anschauen. Wer hat die größte Autorität in der Familie? Nicht der, der anschafft. Die größte Autorität in der Familie hat der, der dient. So wie Jesus das auch von sich sagt. Wollt ihr Meister sein? Seid aller Diener. Das heißt, Gott hat eigentlich gemeint, dass wir zu einem besonderen Dienst berufen sind, zu einem Dienst des göttlichen Regierens, wo wir teilhaben daran. Gott wollte uns anlernen, wir sollten mit ihm zusammenarbeiten. In der Schule von Eden wollte er das erste Menschenpaar zurichten, mit Gottes Schöpfung klarzukommen und ihre eigene Rolle in dieser Gesamtschöpfung zu begreifen. Und wenn sie einmal diese Erde und ihr Sonnensystem begriffen hätten, dann hätte er sie weiter belehrt über den Kosmos. Und wisst ihr, was dann rauskommt? Die Lust nach kognitiver Erkenntnis wäre immer wieder aufs Neue entdeckt und befriedigt worden, ohne dass dieser Vorgang je hätte zu Ende kommen können, weil das Wissen um Gottes Schöpfung nämlich unerschöpflich ist. Das Wissen um die Schöpfung Gottes ist unerschöpflich. So war das. Das hat er geplant. So will er uns am Ende wieder haben. Als seine Kooperateure. Habt ihr jemals gedacht, der Himmel sei langweilig? Oh Leute, habt ihr gedacht, für den Himmel müsst ihr Harfe lernen? Habt ihr jemals gedacht, ob mir das gefallen wird, diese Sitzerei auf der Wolke mit der Harfe in der Hand? Habt ihr jemals solche Ideen? Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, dass was wir hier erleben, nichts ist im Vergleich zu dem, wozu Gott uns berufen hat. Nichts. Es ist wirklich nichts. Paulus sagt sogar, diese Welt erachtet sie für Dreck. So kommt das Wort. Erachtet es alles für Dreck. Um Christi willen. Das ist eine völlig andere Einstellung. Und plötzlich, wo Gott solche Pläne mit uns hatte und uns geschaffen hat, kommt ihm der Teufel in die Quere. Er kommt ihm in die Quere, weil es dem Teufel gelingt, uns zu verführen als Menschen. Unerwartet, plötzlich und unerwartet, der Todesfall des Gottesplans. Der Mensch stolpert in den Sündenfall, er misstraut Gott, die unmittelbare Nähe Gottes wird für den Menschen ein Problem. Gott liebt aber den Menschen. Er liebt auch sein Projekt mit ihm und will es nicht aufgeben. Er will den Menschen nicht aufgeben. Darum kommt es zum Erlösungsplan. Versteht ihr? Gottes Plan ursprünglich und dann reingeschoben von der Seite, weil es notwendig wurde, der Erlösungsplan. Es kommt zum Erlösungsplan, mit dem Luzifer nicht gerechnet hat. Zwei Tiere im Paradies geben ihre Felle für die Menschen, um die Gott nicht aufhört zu werben. Satan wollte mit der Verführung des Menschen vor allem Gott schaden, seine Pläne zerstören. Doch Gott ist viel stärker. Man kann Gott eine Zeit lang behindern, weil Gott sich nämlich an Regeln hält, an die die Sünder sich nicht halten. Nie halten würden. Der Teufel schon gar nicht. Aber Gott ist stärker. Er erreicht seine Ziele auch auf Umwegen. Gottes Ziel? Die Menschen sind seine Mitarbeiter, seine Mitgestalter, Verwalter seiner Schöpfung, als Wesen, die er immer mehr auf Augenhöhe hebt, die Gottes Wege als die eigenen Wege erkennen und annehmen, ganz freiwillig, begierig, ohne Zwang. Und wisst ihr, was der Umweg Gottes ist, auf dem er dieses Ziel erreicht? Der Umweg Gottes ist die Erlösung des Menschen. Durch die Gabe seines Sohnes an die Menschheit, durch dessen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung am Sonntagmorgen. Das war der Umweg, durch den Gott am Ende trotzdem, und jetzt sind wir da, am Ende trotzdem sein Ziel, mit dem Menschen an seiner Seite die Schöpfung zu verwalten, den Menschen zu ewiger Nützlichkeit im Universum zu erziehen, doch noch erreicht. Am Ende trotzdem. Das ist der Titel. Jetzt kommt eine Frage. Was war am Anfang, der Apfel oder der Apfelbaum? Was würdet ihr sagen? Die Frage ist tricky, aber eigentlich doch nicht schwierig. Seid ihr mit mir einig, dass der Apfelbaum vorher kommen muss und dass er dann die Äpfel bringt, weil er ein Apfelbaum ist? Wunderbar, das ist der Sieg der Logik. Wunderbar. So, wenn die Antwort so einfach war, und bei der Henne und dem Ei ist das genau das Gleiche, nicht? Das ist eh klar. Wenn diese Frage so leicht zu beantworten war, liebe Geschwister und Freunde, wie ist das dann? Was war zuerst? Gottes Erziehungsplan oder Gottes Erlösungsplan? Das ist auch leicht, oder? Am Anfang war, dass Gott uns schuf und uns haben wollte und uns erziehen wollte, dass wir zu dem werden, was er will. Die Erlösung ist ein Projekt, das eingeführt werden musste, damit Gott seinen ursprünglichen Plan doch noch am Ende trotzdem erreicht. Das ist es. Und das sollten wir nicht vergessen. Deshalb hat Gott das gemacht. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Gericht, Wiederkunft, 1000 Jahre, Schöpfung der neuen Erde. Damit er am Ende dort weitermachen kann, wo er in Eden aufhören musste. Liebe Freunde, Glaubensgenossen, lasst das langsam sickern. Beginnt zu begreifen, was auf uns wartet. Schaut euch den Himmel an. Nochmal, Harfe spielen ist nur ein Teil des Himmels, der sich auf uns freut. Und das sagt euch ein Musiker. Zum Ende möchte ich euch noch mit ein paar Texten konfrontieren. Es sind 3 Texte. Der erste, ihr habt ihn hier, da sagt Ellen White im Buch Erziehung: Unsere Vorstellungen über Erziehung bewegen sich in einen zu engen und zu niederen Bereich. Wir bedürfen eines weiteren Gesichtskreises, einer höheren Zielsetzung. Wahre Erziehung heißt mehr als ein gewisses Studium verfolgen. Sie bedeutet Höheres, als sich für das jetzige Leben vorzubereiten. Das muss ich im Blick haben. Und für uns, die wir hier eine christliche Schule haben, ist das primordial. Wir können nicht ohne ein solches Konzept arbeiten. Es geht um das ewige Leben, von Anfang an. Es geht um das ewige Leben. Im selben Buch, ein paar Seiten später, sagt sie: Höher als der höchste menschliche Gedanke sich erheben kann, steht Gottes Ideal für seine Kinder. Göttlichkeit, Gottähnlichkeit ist das zu erreichende Ziel. Ja, wir sagen, das schaffen wir nie. Aber vorhin in der Kindergeschichte haben wir gehört, wer hilft uns? Mama zuerst. Der liebe Gott redet nicht mit Babys. Sie gehören zwar ihm, aber die Mama redet mit den Babys. Mama und Papa sind die Ersten, die solche Konzepte den Kindern vermitteln und sie auf Gott hinweisen, damit Gott im Denken der Kinder Platz gewinnt. Vor dem Lernenden liegt eine Bahn beständigen Wachstums. Er hat ein Ziel zu erreichen, auf eine Stufe zu gelangen, die alles Gute, Reine und Edle in sich schließt. Er wird in jedem Zweig wahrer Erkenntnis so schnell und so weit wie möglich vorankommen. Wer mit den göttlichen Absichten zusammenwirkt, indem er der Jugend eine Erkenntnis Gottes vermittelt, es geht nicht nur um die Matura, und ihren Charakter auf den des Höchsten abstimmt, der tut ein großes und edles Werk. Wenn er ein Verlangen erweckt in den Jugendlichen, das göttliche Ideal zu erreichen, dann bietet er eine Erziehung dar, die so hoch wie der Himmel und so umfassend wie das Weltall ist. Eine Ausbildung, die in diesem Leben nicht vollendet werden kann, sondern im zukünftigen fortgesetzt wird. Da habt ihr es wieder. Am Ende trotzdem. Es ist eine Erziehung, die dem erfolgreichen Schüler das Zeugnis der irdischen Vorbereitungsanstalt zum Aufrücken in die höhere Stufe, die Schule der oberen Welt, sichert. Und das letzte Zitat: Um zu verstehen, was das Werk der Erziehung umfasst, müssen wir uns sowohl die Natur des Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat, als auch die göttliche Absicht bei seiner Erschaffung vor Augen halten. Ebenso gilt es, den Wandel in den Verhältnissen des Menschen, den eine Erkenntnis des Bösen mit sich brachte, also der Sündenfall, zu erwägen. Und jetzt, samt dem Plan Gottes, das ist die Erlösung, seine herrliche Absicht in der Erziehung des Menschengeschlechtes, das ist die Zukunft, doch noch zu verwirklichen, am Ende trotzdem. Ich liebe diese Sätze. Ich liebe sie. Sie machen so Mut, versteht ihr? So richtig Mut. Was gibt es, Leute, was wir nicht erreichen können? Sagt's mir. Ja, ich kann kein Stahlbarren werden. Nein, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Aber was gibt es, was wir nicht erreichen können von den Zielen, die Gott uns vorsetzt? Bitte, ich gebe euch heute eine Hausaufgabe. Bei mir schaut das Buch Erziehung so aus, bei euch mag es anders aussehen zu Hause. Nehmt es doch zur Hand und lest heute Nachmittag irgendwann die letzten Seiten, das letzte Kapitel. Es heißt die Schule des zukünftigen Lebens. Lasst euch inspirieren, wo wir hin sollen, was Gottes ursprünglicher Plan mit uns ist. Und denkt an diesen Gott, der so viele Dinge schafft und so reich ist in seinem Schaffen, dass wir Menschen mit all unserer Technik einfach nicht nachkommen, zu begreifen, wie groß das, was Gott tut, seit einer Ewigkeit wirklich ist. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Himmel und Erde. Und das Meer und die Wasserbrunnen. Der liebe Gott möge euch schützen und euch geleiten. Und mögen solche Sehnsüchte in euch wachsen, denn sie werden euer Leben beeinflussen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.